Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren rechtlichen, politischen und gerne auch historischen Rahmen einzubetten. Und weil im Moment so viel passiert und weil ich mir deswegen gerade auch gerne die Zeit nehme, das ein wenig zu kommentieren, haue ich mehr Folgen raus als üblich. Es ist euch vielleicht auch aufgefallen. Ja, ich versuche da ein bisschen auf dieser Welle mitzuschwimmen. Nicht, weil ich damit reich werden würde, das wird man mit einem Podcast als österreichischer Podcaster zum Thema Weltpolitik gewiss nicht. Gerade weil die Österreicher und Österreicherinnen sich ja nicht so sehr dafür interessieren, was da draußen passiert. Im Übrigen möchte ich auch alle Hörer und Hörerinnen aus Deutschland und der Schweiz hier begrüßen. Freut mich sehr, dass ihr da seid und freut mich auch, dass ihr euch nicht nur für deutsche Politik interessiert oder für Schweizer Politik, sondern für Weltpolitik und Völkerrecht. Das nur kurz am Rande, weil ich eben gesehen habe, dass ich auch Hörerinnen und Hörer aus Deutschland habe und aus der Schweiz. Und das ist natürlich insofern interessant, weil es ein größerer Markt ist. Aber das ist jetzt schon weit weg am Thema vorbei. Das eigentliche Thema heute ist das, was in Davos passiert, beziehungsweise passiert ist, vor allem die Rede von Donald Trump, die sehr wirr war. Ich versuche sie ein wenig aufzudröseln, zumindest manche Aspekte dieser wirren Rede aufzudröseln. Und bevor ich da jetzt selber schon viel vorwegnehme, lasse ich Trump himself mal zu Wort kommen. Eine kleine Vorbemerkung erlaube ich mir aber. Glaubt nicht, dass ich diese Rede jetzt so geschnitten habe, dass er ein bisschen verwirrt klingt. Es ist eher im Gegenteil so, wenn man die Reden von Donald Trump mittlerweile schneidet und nur kurze Ausschnitte davon bringt, wirkt das alles noch sinnvoll oder sinnvoller, als wenn man es sich einfach mal zur Gänze und unzensiert ansieht. Also es ist eher so, dass ich ihm einen Gefallen tue, wenn ich nur einzelne Ausschnitte hier abspiele. Es ist wirklich so, ich habe mir die ganze Rede angehört, dass wenn man da mal wirklich dran bleibt, es nur noch bizarr ist. Ich möchte jetzt nicht psychologisieren, weil ich kein Psychologe bin und auch sonstige Diagnosen nicht stellen, aber es ist einfach eine Aneinanderreihung von losen Gedanken. Es ist ein sehr schlechter Freestyle, wenn es ein Freestyle wäre, aber glaubt mir, ich tue Trump einen Gefallen damit, wenn ich nur einzelne Ausschnitte bringe, weil wenn man das Ganze am Stück hat, dann merkt man erst, wie absurd, zusammenhangslos und wirr seine Reden und vor allem jetzt auch diese letzte in Davos sind, beziehungsweise mittlerweile werden. Ja, und jetzt mal eben Ton ab zum ersten Ausschnitt der Trump-Rede.
Certain places in Europe are not even recognizable, frankly, anymore. They're not recognizable. And we can argue about it, but there's no argument. Friends come back from different places, I don't want to insult anybody, and say, I don't recognize it. And that's not in a positive way, that's in a very negative way. And I love Europe, and I want to see Europe go good, but it's not heading in the right direction.
Ja, für alle, die die neue US National Security Strategy gelesen haben, beziehungsweise die Berichte darüber, ist das nichts Neues. Die USA sehen Europa als dem Untergang geweiht, sind der Meinung, dass Europa eben, wie Trump selbst sagt, nicht mehr wiederzuerkennen ist und ganz, ganz dringend die Hilfe von den USA braucht, um vielleicht doch überleben zu können. Welche Art von Hilfe das ist, kann man sich ausmalen. Es ist ja auch bekannt geworden, dass die USA zum Beispiel Österreich als eine Schwachstelle sehen innerhalb Europas, beziehungsweise aus deren Sicht als eines von den Ländern, das man aus der EU am leichtesten und am ehesten herauslösen kann, um die EU zu schwächen. Und das ist das, worum es hier eigentlich geht. Dass Trump nicht mit der gesamten EU verhandeln will, sondern er will bilateral verhandeln. Warum? Weil er bei bilateralen Verhandlungen, weil er ja die USA vertritt, immer am längeren Ast sitzt, er sich immer leicht durchsetzen kann. Wohingegen, wenn die gesamte EU mit einer Stimme spricht, sei es wirtschaftlich, sei es sonst wie, dann ist sie eher auf Augenhöhe mit den USA. Und dementsprechend haben Länder wie die USA, zumindest unter Trump, oder auch natürlich China oder Russland, ein fundamentales Interesse daran, Europa zu schwächen. Und das macht man natürlich am einfachsten oder am ehesten, indem man die Einheit oder die Einigkeit unter den EU-Mitgliedern unterminiert, also indem man die Kräfte fördert, die die EU vollends ablehnen, die wieder mehr Souveränität wollen. Aber dabei möchte ich nur zu bedenken geben, dass Souveränität ein sehr komplexes Konstrukt ist, beziehungsweise ein sehr komplexes Konzept. Was meine ich damit? Es gibt unterschiedliche Arten von Souveränität. Und das, was viele Populisten heute als Souveränität verstehen, wird oft als Souveränismus bezeichnet. Was meint man damit? Dass man mit der Souveränität und dem Begriff und der Souveränität und den Gefühlen, die mit Souveränität einhergehen bei den Leuten, dass man sagt, wir sind wir und wir wollen selbst bestimmen, wie es bei uns aussieht und was bei uns passiert. Dabei vergisst man aber, dass gerade kleine und mittelgroße Länder wie zum Beispiel Österreich oder auch Deutschland, geopolitisch gesehen ist Deutschland gar nicht so groß, oder auch Frankreich ist geopolitisch gesehen nicht so groß, dass diese Länder vielleicht scheinbar mehr Souveränität haben, wenn sie aus der EU austreten, aber dann auf der weltpolitischen Bühne weniger Souveränität haben, weil wenn zum Beispiel Deutschland oder Frankreich oder Österreich alleine mit den USA verhandeln und nicht gemeinsam, dann haben sie natürlich viel weniger zu melden und werden sich eher nicht durchsetzen. Also ganz kurzfristig, ja, kurzfristig kann man Vorteile von den USA oder vielleicht auch von Russland herausschlagen, dafür, dass man im Gegenzug die EU schwächt, aber langfristig hat man nicht viel davon, weil wenn man mal die Funktion, und die Funktion im Moment ist die von Ländern wie Ungarn beispielsweise oder eben auch der Slowakei oder auch von Tschechien jetzt unter der neuen Regierung, ist die, die EU zu schwächen. Und um das zu tun, gibt man ihnen so ein paar Leckerlis, also ein paar spezielle Vorteile. Aber wenn diese Funktion einmal erfüllt ist, gibt es keinen Grund mehr dafür, diese Länder besonders gut zu behandeln. Auch wenn das viele sich so erhoffen und sich denken, vielleicht kann ich mir da einen guten Deal mit den USA rausschlagen und dort einen guten Deal mit Russland. Ganz so einfach funktioniert das nicht, vor allem dann nicht, wenn es irgendwann einmal wirklich keine EU mehr gibt oder nur noch so eine Rumpf-EU oder so eine auf das Mindeste aus wirtschaftlicher Sicht herunterreduzierte EU, dann ist nicht mehr der Punkt gekommen, wo man eine Funktion hat, wo es darum geht, die gesamte EU zu schwächen, weil dann ist sie schon geschwächt und dann schaue ich mir an, wie viele Sondervorteile man noch von den mächtigen Blöcken bekommt, die ein Interesse daran haben, dass die EU kein eigener geopolitischer Akteur ist. Also das vielleicht ganz kurz so als Randbemerkung zu diesem ersten von, ich sag's gleich vorweg, mehreren Zitaten von Trump, die ich heute ein wenig besprechen möchte. Noch einmal, die EU ist aus Sicht der USA kein Partner, eher ein Rivale und am ehesten eine Art Vasall, also ein Untergebener, den man unterstützen muss, aber nicht so, wie man das selbst will, sondern eben so, wie die USA das wollen oder den man auf den richtigen Weg aus Sicht der USA unter Trump zurückbringen muss, aber jedenfalls nicht auf Augenhöhe sieht. So viel dazu. So, das bringt mich jetzt zum zweiten Zitat, nämlich zur guten alten Frage, was ist jetzt mit Grönland? Wird Trump das US-Militär einsetzen, um sich Grönland unter den Nagel zu reißen? Hören wir mal da rein.
It's the United States alone that can protect this giant mass of land, this giant piece of ice, develop it and improve it and make it so that it's good for Europe and safe for Europe and good for us. And that's the reason I'm seeking immediate negotiations to once again discuss the acquisition of Greenland by the United States, just as we have acquired many other territories throughout our history. As many of the European nations have, they've acquired, there's nothing wrong with it.
Ja, also Trumps Grönland-Obsession geht weiter. Die große Frage ist aber nach wie vor meiner Meinung nach, wie weit sie geht, beziehungsweise wie weit er geht. Und da hat er etwas gesagt, was ganz viele Leute ein wenig beruhigt hat.
We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force, where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. Okay, now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force.
Ja, und das passt ganz gut zu dem, was er vorhin gesagt hat, dass nichts falsch daran ist, fremdes Gebiet sich in irgendeiner Form zu holen und dass die europäischen Länder das ja auch gemacht haben. Das stimmt, das nennt man Imperialismus. Und wir haben eine Zeit lang zumindest gedacht, dass wir den Imperialismus hinter uns gelassen haben. Heute müssen wir uns damit abfinden, dass der Imperialismus zurück ist, aber nicht als Tragödie, das war es beim ersten Mal, sondern als Farce. Das ist so ein seltsamer Kapitalismus, Hybrid, Personalismus, weil es geht um die persönlichen Befindlichkeiten von Trump, Imperialismus. Also nicht das, was man klassisch geopolitisch als im Namen des Staates Interessenspolitik bezeichnet, sondern es sind hyperindividuelle Interessen, hyperpersönliche Interessen von Trump und seinen Gefolgsleuten beziehungsweise auch, ja, seiner Familie beziehungsweise der angeheirateten Familie. Ich sage nur Jared Kushner beispielsweise und die Rolle, die er hat bei diesem Board of Peace. Zu dem komme ich übrigens später auch noch zu sprechen. Aber jetzt wollen wir mal ganz kurz noch eine weitere Passage in Bezug auf Grönland beziehungsweise, ja, Island, weil Trump hat Grönland und Island verwechselt, wahrscheinlich, weil er immer wieder an Eis denkt, obwohl Grönland ja nicht nur aus Eis besteht, ganz im Gegenteil, ist auch ganz normales Land, aber er sieht halt vor seinem inneren Auge anscheinend Eis und denkt dann an Island und hat eben deswegen auch mehrfach von Island gesprochen. Jetzt müssen sich die Isländer fragen, ob sie vielleicht auch bald auf der Speisekarte von Donald Trump stehen. Aber bevor wir an den Punkt kommen, einmal mehr Ton ab.
But in doing it, I'm helping Europe, I'm helping NATO, and I, until the last few days when I told them about Iceland, they loved me. They called me daddy, right, last time. A very smart man said, he's our daddy. He's running it. I was like running it. I went from running it to being a terrible human being. But now what I'm asking for is a piece of ice, cold and poorly located, that can play a vital role in world peace and world protection.
Ja, ein bisschen grauslich wird's da schon, dieses Call Me Daddy-Gehabe und auch ein wenig im Alter die Präferenzen, von wem man Daddy genannt werden möchte. Aber gut, das hat mit Weltpolitik, naja, gar nicht mal so wenig zu tun, aber vielleicht trotzdem nicht so ein gutes Thema für diesen Podcast. Aber und damit löse ich auf, die Obsession mit Grönland bleibt, obwohl er dann gleichzeitig auch gesagt hat, poorly located. Dabei geht es ja genau um die Location und auch um die Größe. Er hat sich die Mercator-Landkarte wahrscheinlich angesehen, wo Grönland noch größer aussieht, als es eigentlich ist. Und er hat ja auch selber gesagt, ich bin Immobilienentwickler und wenn ich mir etwas ansehe, dann denke ich mir, ah, das ist ein schönes Stück, da könnte man Shops hinbauen, da könnte man Wohnungen bauen oder was auch immer. Also, dass er sich die Landkarte nicht mit den Augen eines Geostrategen ansieht, sondern mit den Augen eines Immobilienentwicklers. Und deswegen hat er sein Auge auf das oder beide Augen auf dieses große Stück Eis, das eigentlich gar kein großes Stück Eis ist, aber das ist was anderes, geworfen. Und damit kommen wir zu einem der Lieblingsthemen von Donald Trump. Ich schaue mir ja seine Reden oder höre mir seine Reden ja jetzt auch schon seit mittlerweile 10 Jahren an und kann sagen, was er sehr oft sagt und sehr gerne kritisiert. Und eines von diesen Themen ist die NATO.
But the problem with NATO is that we'll be there for them 100%. But I'm not sure that they'd be there for us. If we gave them the call, gentlemen, we are being attacked. We're under attack by such and such a nation. I know them all very well. I'm not sure that they'd be there. I know we'd be there for them. I don't know that they'd be there for us.
Wenn ich in einem NATO-Land leben würde, würde ich mich jetzt gefrotzelt fühlen, also sehr ärgern bzw. verarscht fühlen. Sorry für die nicht akademische Ausdrucksweise. Warum? Weil ja genau das passiert ist, nämlich nach den Anschlägen vom 11. September. Das ist im Übrigen das einzige Mal bis heute, dass ein NATO-Mitglied den sogenannten Bündnisfall ausgerufen hat, nämlich die USA, und die anderen NATO-Mitglieder waren auf Seiten der USA und haben sie im Krieg in Afghanistan gegen die Taliban und Al-Qaida unterstützt. Und gerade die Dänen haben die USA unterstützt. Die Dänen haben in Afghanistan 44 Soldaten verloren. Das ist eine sehr hohe Anzahl und das ist gerechnet auf die Bevölkerungszahl auch der höchste Anteil an Verlusten unter allen NATO-Mitgliedern mit Ausnahme der USA selbst, die, ja, natürlich, das muss man auch sagen, den Hauptteil des Kriegs gegen Afghanistan getragen haben. Aber das ändert nichts daran, dass Dänemark und die anderen NATO-Mitglieder mit den USA solidarisch waren und eben genau das getan haben, was Trump ihnen jetzt vorwirft, nicht getan zu haben oder nicht tun zu würden. Sie waren mit den USA solidarisch. Sie haben ihre Verpflichtungen gemäß Artikel 5 des NATO-Vertrags auf jeden Fall erfüllt. Entweder Trump weiß das nicht oder es ist ihm wurscht oder er findet, das war immer noch nicht genug. Weiß ich nicht. Ich kann nicht in seinen Kopf hineinschauen. Da schaut sicher sehr wild aus. Aber da würde ich stellvertretend für die Dänen sagen, lerne Geschichte, Donald, oder lernen Sie Geschichte, Herr Trump. Wir haben genau das gemacht, was Sie jetzt sagen. was wir nicht tun würden. Wir waren mit ihnen solidarisch, das einzige Mal in der Geschichte, wo sie von uns Solidarität eingefordert haben. Und im Übrigen waren sie, also ihr Land, die USA, auch das einzige Land in der Geschichte der NATO, das überhaupt die Bündnispflicht eingefordert hat bzw. den Bündnisfall ausgerufen hat, nämlich nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Aber nachdem ich ja Österreicher bin und im neutralen Österreich lebe, kann mir das egal sein, weil wir müssen mit niemandem solidarisch sein. Wir hoffen aber, dass andere mit uns solidarisch sind, wenn man uns angreift. Aber wir glauben, dass uns eh niemand angreift, weil wenn wir niemandem was tun, tut uns auch niemand was. Kleine Randbemerkung aus dem kleinen neutralen Österreich. Jetzt möchte ich noch einen weiteren Teil von der Rede von Donald Trump vorspielen. Es ist ja nicht nur so, dass er die Dänen gefrotzelt hat oder frotzelt mit seinen Ambitionen, Grönland kaufen zu wollen, ob sie wollen oder nicht, oder ob sie verkaufen wollen oder nicht, sondern auch Kanada ist jetzt im Fadenkreuz von Donald Trump, weil der kanadische Premierminister es gewagt hat, eine Rede zu halten, die durchaus kritisch war gegenüber den USA, und das hat dem Donald nicht sehr gut gefallen, weil er wird ja lieber Daddy genannt als jemand, der das System, das wir kennen oder gekannt haben, zerstört.
We're building a golden dome that's going to just by its very nature going to be defending Canada. Canada gets a lot of freebies from us, by the way. They should be grateful also, but they're not. I watched your prime minister yesterday. He wasn't so grateful. But they should be grateful to us. Canada lives because of the United States. Remember that, Mark, the next time you make your statements.
Jetzt würde ich, weil sie Trump so getriggert hat, am liebsten die ganze Rede vom kanadischen Premierminister Mark Carney abspielen, aber deswegen seid ihr ja nicht hier. Ich habe mir aber einen Teil herausgesucht, den ich ganz besonders gut finde. Einerseits, weil er darin auf Václav Havel eingeht, und andererseits, weil er da auch auf das Völkerrecht eingeht. Ton ab.
So what are our options? In 1978, the Czech dissident Václav Havel, later president, wrote an essay called The Power of the Powerless. And in it, he asked a simple question: how did the communist system sustain itself? And his answer began with a greengrocer. Every morning, this shopkeeper places a sign in his window: workers of the world unite. He doesn't believe it. No one does. But he places the sign anyway to avoid trouble, to signal compliance, to get along. And because every shopkeeper on every street does the same, the system persists. Not through violence alone, but through the participation of ordinary people in rituals they privately know to be false. Havel called this living within a lie. The system's power comes not from its truth, but from everyone's willingness to perform as if it were true. And its fragility comes from the same source. When even one person stops performing, when the greengrocer removes his sign, the illusion begins to crack. Friends, it is time for companies and countries to take their signs down. Four decades. For decades, countries like Canada prospered under what we called the rules-based international order. We joined its institutions, we praised its principles, we benefited from its predictability. And because of that, we could pursue values-based foreign policies under its protection. We knew the story of the international rules-based order was partially false, that the strongest would exempt themselves when convenient, that trade rules were enforced asymmetrically. And we knew that international law applied with varying rigor depending on the identity of the accused or the victim. This fiction was useful, and American hegemony in particular helped provide public goods, open sea lanes, a stable financial system, collective security, and support for frameworks for resolving disputes. So we placed the sign in the window. We participated in the rituals, and we largely avoided calling out the gaps between rhetoric and reality. This bargain no longer works. Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition.
Ja, diese Rede wurde massiv abgefeiert, unter anderem deswegen, weil sie einerseits ehrlich war. Er hat ja auch gesagt, wir haben da mitgespielt, wir haben so getan, als würde das Völkerrecht für alle gleichermaßen gelten und wir haben davon aber profitiert und die USA haben auch davon profitiert und die USA werden aber nicht davon profitieren, wenn sie dieses System niederreißen und viele andere Länder werden auch nicht davon profitieren. Also, und das hat er auch in der Rede noch gesagt, ich paraphrasiere jetzt bzw. versuche sie auf das kürzestmögliche zusammenzufassen. Sein Hauptpunkt war der, dass andere Länder, wenn sie von den USA bedroht werden bzw. die USA ihre wirtschaftliche und militärische Macht nützen und ausnützen, um ihre Interessen durchzusetzen, dass andere Länder dann versuchen werden, sich von den USA zu entkoppeln, stärker diversifizieren werden, aber dass am Ende des Tages keiner was davon hat, weil je unabhängiger man sein möchte, umso teurer wird es und dann kommen wir ein bisschen zurück in die Welt, das hat er jetzt so nicht gesagt, aber das kann man da schon auch hineininterpretieren, die wir eigentlich verlassen wollten nach dem Kalten Krieg. Also dass Länder versuchen, möglichst alles selbst zu produzieren und man braucht nur jemanden fragen, der in Osteuropa während des Kalten Krieges aufgewachsen ist, was das bedeutet, wie qualitativ hochwertig viele Waren sind, wie viele Waren es überhaupt gibt und so weiter und so fort. Aber das ist die letzte Konsequenz. Wenn Länder sagen, sie wollen sich von den USA lossagen und von anderen großen Handelsmächten, weil die ihre Macht missbrauchen, dann werden sich Gegenallianzen bilden und vielleicht sind wir genau an dem Punkt, wo sich eine solche Gegenallianz gegen die USA bildet. Vielleicht sind wir an dem Punkt, wo Europa dann näher kommt an China, an Indien, an andere Länder, wo sich neue Machtblöcke ergeben bzw. Länder neu aufstellen. Aber ob das zum allgemeinen Vorteil ist, sei dahingestellt. Bevor ich jetzt aber da versuche zu schwadronieren über die mögliche Zukunft der Welt, möchte ich als letzten Punkt noch eingehen, weil es damit zusammenhängt, auf den Trumpschen Versuch, die Welt auf neue Beine zu stellen, nämlich sein Peace Board. Das ist ja eigentlich nur für Gaza vorgesehen gewesen, ursprünglich, also für den Wiederaufbau von Gaza. Auch da hat Trump ja mehrfach gesagt, er sieht Gaza mit den Augen eines Immobilienentwicklers. Das liegt am Meer. Das kann potenziell sehr schön sein. Sehr teure Villen oder was auch immer, Hotels und so weiter und so fort könnte man dort bauen. Aber jetzt möchte er mehr daraus machen. Er möchte nicht nur dieses im Rahmen einer Sicherheitsratsresolution angehängte quasi Subsidiärorgan der Vereinten Nationen, wo er der Vorsitzende ist, sondern er möchte eine Art Parallel-Vereinte Nationen, eine Art Parallel-UNO schaffen, wo man sich auch noch einkaufen kann, wenn man sehr viel Geld in die Hand nimmt oder und damit einhergehend aber auch eingeladen wird von den USA und dann gehört man zu einem erlauchten Kreis von großen Männern, die die Welt jetzt neu regeln und die alte UNO hinter sich lassen oder zumindest ergänzen, wie er selbst gesagt hat. Aber hören wir mal rein, was er bei der Eröffnung von diesem Peace Board selbst gesagt hat zu diesem Peace Board und auch zur UNO.
We're going to be very successful in Gaza. It's going to be a great thing to watch. And we can do other things. We can do numerous other things. Once this board is completely formed, we can do pretty much whatever we want to do. And we'll do it in conjunction with the United Nations. You know, I've always said the United Nations has got tremendous potential, has not used it. But there's tremendous potential in the United Nations. And you have some great people at the United Nations. But so far it hasn't, you know, on the 8 wars that I ended, I never spoke to the United Nations about any of them. And you would think that I should have. You would think they could have done those 8 wars, but they couldn't have. And they tried, I guess, in some of them, but they didn't try hard enough. But there's tremendous potential with the United Nations. And I think the combination of the Board of Peace with the kind of people we have here, coupled with the United Nations, can be, you know, something very, very unique for the world. It's for the world. This isn't United States, this is for the world. As everyone can see today, the first steps toward a brighter day for the Middle East and a much safer future for the world are unfolding right before your very eyes. Together, we are in a position to have an incredible chance. I don't even call it a chance. I think it's going to happen. To end decades of suffering, stop generations of hatred and bloodshed, and forge a beautiful, everlasting, and glorious peace for that region and for the whole region of the world, because I'm calling the world a region. The world is a region. We're going to have peace in the world. And boy, would that be a great legacy for all of us. Everybody in this room is a star, or you wouldn't be here. There's a reason that you're here, and you're all stars. You're the biggest people, the most important people in the world, most powerful people in the world. And when you use that genius that you have, that very unusual, very inspired genius, when you use that for peace, the opposite of peace has no chance. So I just want to say it's tremendous to be with you. And I think this is something that we're doing that's very important. This is the most important. I was so looking forward to being here. And
ja, also das habe ich am Anfang gemeint mit, ich zitiere nicht so aus dem Kontext, damit er schlecht aussieht. Das schafft er schon, selbst wenn er einfach unleashed ist und das sagt, was ihm einfällt. Und wenn ihm dann das Wort für Krieg nicht einfällt, dann sagt er eben das Umgekehrte von Frieden. Da möchte ich an dem Punkt auch ganz kurz noch einen weiteren Ausschnitt vorspielen, wo er Frieden wirklich actually, also tatsächlich mit Krieg verwechselt, hoffe ich zumindest, weil er sich sehr negativ über Frieden äußert, auf eine Art und Weise, wo ich davon ausgehe, dass er eigentlich Krieg gemeint hat. Das war ein Interview auf der Air Force One, deswegen auch der entsprechende Ton, wo er eben Krieg und Frieden verwechselt.
Put up a billion. Some of the countries have already put up much more than that. That's a lot of money, but it's nothing compared to the value of peace. Peace is so destructive for everyone, even countries that aren't involved. I mean, it's so destructive for everybody when you have wars.
Kann ja mal passieren und danach sagt er eh, es ist disruptive, wenn man Krieg hat. Dazwischen sagt er halt, dass Peace disruptive ist. Soll vorkommen. Was ich mir dabei aber nur denke, ist, erinnert euch an seinen Amtsvorgänger Joe Biden, wann immer der einmal was falsch gesagt hat, was verwechselt hat. Da ist das Ende der Welt ausgerufen worden. Man hat davon gesprochen, dass er Demenz hat oder was er nicht alles hat. Bei Trump spricht man nicht über seinen Geisteszustand, beziehungsweise gilt man dann als Linke oder als Mainstream oder als jemand, der Trump bashen möchte. Also dieses zweierlei Maß ist schon auffällig, weil Trump, der hat sicher nicht dasselbe oder dieselben Alterserscheinungen wie Biden, aber Alterserscheinungen oder sonstige Erscheinungen hat er auf jeden Fall. Wie gesagt, hört euch einfach seine ganze Rede in Davos an, da merkt ihr, dass es einfach nur, je nachdem, was ihm gerade einfällt, das rülpst er da raus, hat nicht immer einen Zusammenhang. Er klingt auch wie ein hängengebliebener Schallplattenspieler oder eine hängengebliebene Schallplatte. Er sagt auch immer dasselbe. Man kann wirklich schon ein Bullshit-Bingo machen. Er sagt immer, dass der Krieg zwischen Russland und der Ukraine nicht passiert wäre, wenn er Präsident gewesen wäre. Er sagt immer, dass er eigentlich die letzten Wahlen gewonnen hat, also die letzten, bevor er gewählt wurde, gewonnen hat. Er sagt auch ganz gerne, dass die NATO nicht genug zahlt, dass die UNO viel Potenzial hat, sagt er auch ständig. Er ist damit unbewusst, aber perfekt für unsere Zeit der geringen Aufmerksamkeit. Warum? Weil wenn man wieder und wieder dasselbe sagt, bleibt es irgendwann hängen. Wir haben nicht mehr so eine gute Aufmerksamkeitsspanne kollektiv. Wir können uns nicht mehr so gut konzentrieren. Und dementsprechend, wenn man sich nicht jede Trump-Rede anhört oder durchliest, wird man immer wieder was Neues hören. Aber glaubt mir als jemand, der sich das jetzt seit 10 Jahren antut, es ist nicht viel Neues dabei. Das Einzige, was neu ist, sind seine, wenn er wirklich den Pfad seiner Rede verlässt und dann auf einmal bei einem Treffen von Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt und anderen einflussreichen Persönlichkeiten davon spricht, wie toll die US-Wirtschaft funktioniert und was er Tolles gemacht hat oder Sonstiges, irgendwie Privates erzählt oder eben von Freunden, die in Europa waren oder ganz allgemein. Hört sie euch an, diese Rede. Er sagt so viel, was überhaupt nicht dorthin passt oder wahrscheinlich auch niemanden interessiert hat, vor allem am Ende. Das war dann wirklich der Punkt, wo man sich dachte, okay, oder wo ich mir dachte, okay, er hat alles gesagt, was er irgendwie sagen wollte, aber er will noch nicht die Bühne verlassen, weil er so mag, dass ihm da jetzt alle zuhören bzw. zuhören müssen. Weil wir, und das möchte ich auch noch deponieren, wir ihn kollektiv sane washen. Also wir kollektiv so tun, als wäre er ein normaler Präsident. Er ist Präsident, ja, aber er ist einfach kein normaler Präsident. Ich weigere mich dagegen, das alles zu normalisieren. Das ist alles nicht normal, dass da jemand ist, der einfach irgendwas redet, irgendwas will und irgendwas tut und das Ganze keine Ratio hat. Ja, ich weiß, man möchte da alles Mögliche hineininterpretieren, die Dawn Road Doctrine und dass die USA Handelsrouten sich sichern wollen und dass die USA Grönland brauchen für ihre nationale Sicherheit, aber das alles hat im Kern punktuell vielleicht irgendwo seine Berechtigung, aber wie es passiert, ist nicht normal. Und das sage ich nicht, weil ich ein Vertreter des Mainstreams bin oder mein Geld mit Völkerrecht verdiene, sondern einfach, weil die USA sich hier für kurzfristige Schlagzeilen langfristig massiv schädigen. Und diesen Schaden wird man auch nicht mehr wieder gut machen. Die ganze Softpower, die verloren geht, dass die USA nicht mehr als das gelobte Land gelten oder nicht mehr in irgendeiner Form Kredibilität haben, wenn sie von Menschenrechten sprechen oder von einer regelbasierten Weltordnung, was der Mark Carney ja auch angesprochen hat, dass die USA selbst am meisten von dieser Ordnung profitiert haben, weil sie sie selbst ja aufgebaut haben. Und der Grundgedanke war immer der zu sagen, wir haben was davon, aber alle anderen haben auch was davon. Und es ist kein Nullsummenspiel, sondern ganz im Gegenteil, man kann die Summe erhöhen, wenn alle zusammenarbeiten. Das klingt naiv, aber der Grundgedanke hat durchaus Berechtigung und der Grundgedanke hat ganz grundsätzlich funktioniert. Schaut euch die Welt heute an, vergleicht sie mit der Welt von 1990 oder mit der Welt von 1970 oder der Welt von 1950. Sie ist im Großen und Ganzen ein besserer Ort geworden. Ob sie jetzt weiterhin ein besserer Ort wird, wage ich mehr als zu bezweifeln. Aber alles Weitere hat der kanadische Premierminister ohnehin gesagt. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch ein paar Worte zu diesem Board of Peace sagen, nämlich einerseits möchte ich darauf eingehen, dass Trump behauptet, er habe 8 Kriege beendet. Das stimmt in dieser Form natürlich nicht. Da sind einige Kriege dabei, die nie Kriege geworden sind, also Kosovo und Serbien beispielsweise oder Ägypten, Äthiopien, das war auch nie ein Krieg. Und dann sind auch noch dabei Kriege, die nicht wirklich beendet worden sind. Ruanda und die Demokratische Republik Kongo beispielsweise, da ist nicht wirklich Frieden. Und bei Indien und Pakistan gibt's, wie alle wissen, seit Jahrzehnten Spannungen. Da ist aber ganz unterschiedlich, je nachdem, wen man fragt, die Ansichten von den beiden Ländern, wie groß die Rolle der USA wirklich war. Pakistan hat Trump für den Nobelpreis nominiert. Indien wiederum hat gesagt, dass er bei den letzten Spannungen im Mai 2025 bei ihrer Beilegung keine allzu große Rolle gespielt hat. Das gleiche gilt auch bei Armenien und Aserbaidschan. Die haben sich bilateral geeinigt. Das ist übrigens selten. Meistens brauchen Länder Druck von außen, vor allem kleinere und mittelgroße Länder brauchen Druck von außen. Da hätten die USA eine Rolle spielen können. Sie haben ja ihren Druck auch ausgeübt auf Thailand und Kambodscha, beziehungsweise auch bei Kosovo und Serbien. Das kann Trump zu einem gewissen Teil dementsprechend auch für sich beanspruchen. Aber Armenien und Aserbaidschan haben das eigentlich zu zweit geschafft und haben sich dann halt gedacht, na gut, holen wir den US-Präsidenten auch ins Boot. Macht sich sicher nicht schlecht, wenn man die USA auch noch in irgendeiner Form dabei hat, um das zu besiegeln. Aber den Weg dorthin sind Armenien und Aserbaidschan gemeinsam gegangen, beziehungsweise alleine gegangen, ohne die USA. Also diese Behauptung, er habe 8 Kriege beendet, ist natürlich auch wieder diese klassische Trumpsche Übertreibung. Das Problem bei dieser Übertreibung ist aber, dass er selbst an die glaubt und dementsprechend pisst ist, verzeiht mir einmal mehr die nicht akademische Ausdrucksweise, dass er nicht den Friedensnobelpreis bekommen hat. Und er beschuldigt ja Norwegen bzw. die norwegische Regierung ihn nicht bekommen zu haben, weil auch in seiner Welt es anscheinend nicht sein kann, dass eine Institution wie das Nobelpreiskomitee unabhängig von der jeweiligen Regierung, von den jeweiligen Staatsoberhäuptern oder dem Staat ist und dass der Premierminister nicht einfach so eine Anordnung geben kann und sagen kann, ihr müsst jetzt dem Donald seinen Friedensnobelpreis geben, weil sonst ist er angefressen und verabschiedet sich vom Frieden und umarmt den Krieg. Ja. Und damit bin ich beim letzten Kapitel der heutigen Folge angelangt, nämlich diesem Board of Peace. Das ist nämlich eine wirklich interessante Konstruktion. Das ganze Ding ist höchst ungewöhnlich. Es ist keine klassische internationale Organisation. Man kann sich darüber streiten, ob es überhaupt eine internationale Organisation im Sinne des Völkerrechts ist. Was dabei aber auffällt, ist, dass Donald Trump selbst namentlich genannt wird als Chairman und auf Lebenszeit als Chairman ernannt wird. Das ist höchst ungewöhnlich. Typischerweise haben internationale Organisationen keine Namen von Staatschefs, Regierungschefs oder irgendwem anderen in ihrer Charta, in ihrem Gründungsdokument. Das ist das Erste, was dabei auffällig ist. Das Zweite, was dabei auffällig ist, ist, dass man sich einkaufen kann. Das habt ihr auch in dem letzten Ausschnitt schon gehört, nämlich für mehr als 1 Milliarde in bar, die innerhalb des ersten Jahres zu zahlen ist. Und die Mitgliedschaft wird aber auch nur von Trump persönlich vergeben. Und in den ersten 3 Jahren ist sie kostenfrei, aber sie müssen eben innerhalb des ersten Jahres mehr als 1 Milliarde Dollar in bar bezahlen. Diesen Widerspruch habe ich auch nicht ganz verstanden. Er steht aber so in der Beschreibung auf Wikipedia. Trump kann auch die Staaten wieder ausschließen. Und dagegen können 2/3 der Staaten wiederum ein Veto einlegen, aber wenn es eine solche Mehrheit nicht gibt, dann kann Trump auch alleine sagen, dass jemand wieder gehen muss. Was dann mit dem Geld, das man gezahlt hat, passiert, weiß ich nicht. Dann ist auch noch interessant dabei, dass einige Länder da tatsächlich zugesagt haben. In den Ausschnitten, die ich vorgespielt habe, sind ja auch andere dagesessen, die er auch als Stars bezeichnet hat. Also da sind schon ein paar dabei bei dieser Shitshow. Zum Beispiel zugesagt haben Israel, Saudi-Arabien, Katar, Vereinigte Arabische Emirate, Ägypten, Jordanien, Bahrain, die Türkei und Kuwait aus dem Nahen Osten, aus Europa, Ungarn, Albanien, Belarus, Kosovo, Armenien, Aserbaidschan und Bulgarien. Aus Amerika als Kontinent neben den USA auch Argentinien und Paraguay. Aus Asien haben zugesagt Indonesien, Pakistan, Kasachstan, Usbekistan, Vietnam und die Mongolei. Und dann gibt es noch ein paar Länder, die abgelehnt haben, darunter Deutschland, Frankreich, Italien, das Vereinigte Königreich, Norwegen, schon angesprochen, weil die eben auch Trump seinen Friedensnobelpreis nicht geben wollen. Schweden, Dänemark, Slowenien und auch der Vatikan hat abgesagt, weil der ist ja neutral, der muss auch neutral sein, weil sonst hätten die Italiener ihnen ja kein Staatsgebiet gegeben, weil wenn die dann auf einmal irgendeinem Fremdmilitärbündnis beitreten und auf dem Gebiet, das ja mitten in Italien, mitten in Rom liegt, ein ganz kleines, irgendwelche Fremdmilitärbasen haben, das hätte den Italienern nicht gefallen. Also der Vatikan bzw. der Heilige Stuhl muss, das schuldet ja auch Italien gegenüber, neutral bleiben. Und dann gibt es noch ein paar Länder, wo man nicht ganz genau weiß, wie die sich weiter verhalten werden. Russland beispielsweise, also Putin wurde ja eingeladen, Trump möchte ja unbedingt, dass er dabei ist. Putin lässt ihn aber da ein bisschen zappeln, der weiß ganz genau, wie sehr Donald die Liebe von ihm will oder die Anerkennung von ihm zumindest will. Und ganz schwierig ist natürlich für die Ukraine, wie man mit sowas umgeht, weil einerseits wollen sie ja und sie brauchen ja die USA und sie wollen auch mit den USA weiter eng verbündet bleiben, eben weil sie so abhängig sind. Andererseits ist natürlich die Frage, wie interessant das für die Ukraine ist, wenn gleichzeitig auch Wladimir Putin in einem Peace Board drinnen ist, in einem Board of Peace drin ist, obwohl er den größten in Europa stattfindenden Krieg seit 1945 zu verantworten hat. Also was das mit Frieden zu tun hat, kann man sich dementsprechend schon fragen. Ja. Und zu guter Letzt möchte ich jetzt noch ganz kurz nennen die Mitglieder vom Executive Board. Warum möchte ich die nennen? Weil man da sieht, dass das, was ich vorhin gemeint habe mit Hyperpersonalisierung, also mit Hyperindividualisierung und mit hyperpersönlichen Interessen, also dass es hier nicht mehr um staatliche Interessen geht, sondern wirklich um die Interessen von Trump und Personen, die ihm nahestehen, beziehungsweise sogar aus seiner Familie kommen, dass man das auch sieht in der Zusammensetzung dieses Executive Board. Also da ist zum Beispiel eben Marco Rubio dabei, aber eben auch Trumps alter Buddy, der Immobilienmakler Steve Witkoff, der jetzt so tut, als wäre er der große Chefverhandler von überhaupt allem, Jared Kushner, der Schwiegersohn von Donald Trump und dann auch nicht uninteressant Tony Blair, der britische Ex-Premierminister, der eine tragende Rolle beim Irakkrieg gespielt hat, wo Trump sich ja auch übrigens schon bei der ersten Präsidentschaft beziehungsweise dem Wahlkampf hervorgetan hat, dass er gegen den Irakkrieg gewesen sei. Dann nimmt er aber Tony Blair wiederum in dieses Board auf und dann auch noch Robert Gabriel Jr., ein US-Politikberater. Ayay Banga, da weiß ich nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber das ist der Präsident der Weltbank, also auch niemand, der von den USA unabhängig ist. Und dann noch Mark Rowan, der CEO von Apollo Global Management, was auch immer das ist. Ich möchte jetzt auch nicht nachschauen. Was man daran sieht, ist jedenfalls, es sind keine typischen Politiker, mit Ausnahme von Marco Rubio. Ah ja, Nikolai Mladenov habe ich noch vergessen als hohen Repräsentant für Gaza. Aber ansonsten ist das eine wilde Mischung, die für mich als Außenstehender zumindest auf den ersten Blick auch nicht wirklich Sinn ergibt. Es wird einen tieferen Sinn geben, der sich mir vielleicht nur nicht gleich erschließt. Ja, aber noch einmal, selbst wenn das eine internationale Organisation sein sollte, dann ist es eine sehr untypische. Sie wird auch gegründet oder wurde gegründet ohne dem US Congress, den man typischerweise dabei braucht. Das ist ja auch der Grund, warum die USA beispielsweise dem Völkerbund nie beigetreten sind oder auch der damals nach dem Zweiten Weltkrieg geplanten internationalen Handelsorganisation, die dann nie in Kraft getreten ist, weil man gesagt hat, es macht keinen Sinn, eine solche Handelsorganisation ohne den USA ins Leben zu rufen. Aber auch da hat der Kongress keine Mehrheit gefunden und Trump braucht den Kongress nicht, er macht das hier im Alleingang. Untypisch, aber nicht per se unmöglich. Aber wenn man sich die US-Geschichte ansieht, eigentlich nicht so vorgesehen. Aber das ist bei den USA und in der Weltpolitik im Zeitalter von Trump bei ganz, ganz vielen Dingen der Fall. Ja, bevor ich da jetzt aber noch weiter herummeander, beziehungsweise heute war ich sehr polemisch, das weiß ich auch, polemisiere, möchte ich einmal mehr sagen, danke, dass ihr dabei seid. Ich bin jetzt am Ende einer weiteren Sonderfolge angekommen. Ich nenne sie auch jetzt gar nicht mehr Sonderfolgen, weil es einfach so viele davon gibt. Also die Sonderfolge wird zur Normalfolge und der Ausnahmezustand in der Welt da draußen wird zum Normalzustand und das Abnormale wird zum Normalen, auch wenn ich mich persönlich dagegen verwehre. Das alles ist nicht normal und ich möchte nicht glauben, dass es normal ist. Und wenn es normal ist, dann ist das Normale für mich sehr, sehr abnormal. Aber ja, so ist das nun mal. Was soll man tun? Was ich selber tun kann, ist, dass ich einmal mehr mich bedanke bei all denjenigen, die diesen Podcast finanziell unterstützen. Das ist wirklich sehr, sehr viel wert. Einerseits brauche ich das für die Serverkosten, für Materialkosten und auch für die KI, die ich verwende, um die Tonqualität auf ein akzeptables Niveau zu bringen. Ich habe hier kein tolles Studio. Ich sitze in meinem kleinen kalten Kammerl in meiner alten heruntergekommenen Wohnung, versuche aber trotzdem, dass die Qualität für euch zumindest annehmbar ist und dementsprechend hilft mir das wirklich sehr, wenn dieser Podcast finanziell unterstützt wird und es hilft mir aber auch mental sehr, weil es wandert sehr viel Energie hinein, es kostet durchaus viel Zeit und wenn man weiß, dass Leute das wertschätzen, indem sie es hören, indem sie es teilen und indem sie auch sagen, es ist einen kleinen Betrag oder manchen auch von euch einen größeren Betrag wert, dann ist das für mich wirklich ein schönes Zeichen der Anerkennung. Und dementsprechend noch einmal ein ganz, ganz großes Danke, dass ihr dabei seid und ein ganz, ganz großes und ein bisschen noch größeres Danke an diejenigen, die diesen Podcast finanziell unterstützen. Und jetzt bin ich wirklich bei meiner typischen und üblichen Schlussformel angelangt. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen Start in den Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht. Okay, ich möchte noch was anfügen. Jetzt, wo ich die Folge endgültig fertig bearbeitet habe, ich probiere es jetzt ohne KI. Ihr bekommt also die reine Bearbeitung mit dem Freeware-Programm Audacity, aber ohne irgendeine KI-Mitbearbeitung. Ich hoffe, die Qualität ist trotzdem zufriedenstellend.